Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 Treffpunkt mit dem Dani Vorlitz. Ja, so tönt es bekanntlich, wenn es beim Shooten ein Goal gibt. Auch in vielen anderen Sportarten werden die Sportler von den Fans gefeiert bis zum geht's nicht mehr. Eine andere Situation können die Sportler, die ich euch heute vorstellen darf. Ihr Applaus ist viel kleiner, aber ihre Leidenschaft zu ihrer Sportart nicht weniger gross. Im heutigen Treffpunkt lauter Leute, die Randsportarten ausüben. Wisst ihr zum Beispiel, was Hundefrisbee ist? Delsbeth Bächler ist Schweizer Meisterin im Hundefrisbee. Frau Bächler, was braucht es dazu für eine Ausrüstung?
Es braucht vor allem einen Hund, der gerne spielt. Ein lauffreudiger Hund. Es braucht Frisbee, spezielle Hundefrisbee dazu. Und einfach Spass mit dem Spiel mit dem Hund.
Die Hündin May ist bereit für eine Demonstration. Ihr hört es vielleicht auch an den Hintergrundgeräuschen. Wir sind heute von aussen, gerade unmittelbar vor dem Radiostudio in Zürich, auf einer kleinen Wiese, wo wir die Demonstrationen dann auch machen können. Um was es beim Hundefrisbee genau geht, gerade anschliessend. DRS 1 Treffpunkt. Meine heutigen Gäste sind alle absolute Spitze. Sie sind an der Spitze von einer Randsportart. Unser Thema heute. Bereits lernen können, haben wir die Schweizer Meisterin 2008 im Hundefrisbee, Elsbeth Bächler, die zusammen mit ihrer Hündin May zu uns gekommen ist heute Morgen. Bevor wir jetzt zu dieser Demonstration kommen, was Hundefrisbee genau ist, um was geht es da?
Hundefrisbee ist eigentlich Spielen mit dem Hund.
Das klingt jetzt sehr locker und ohne irgendwelche Regeln. Das kann ja nicht sein.
Ja, man hat dann auch Regeln gemacht, aber ursprünglich kommt es eigentlich vom Steckli werfen. Man wirft den Steckli, der Hund springt dem nach, er geht es holen und bringt es wieder zurück. Das Gleiche machen wir mit dem Frisbee. Das ist der Grund, warum das angefangen hat.
Wobei, Frau Bächler, jetzt muss ich also sagen, das klingt jetzt eher nach einer Sportart für die Hunde als für Besitzer oder Besitzerin.
Das ist so, das tönt so, aber wir haben das dann ausgebaut, weil einfach nur schmeißen ist langweilig. Und dann hat man eben mit gewissen Wurftechniken angefangen und das ist nicht so einfach, das müssen wir schon üben. Also da müssen wir auch ziemlich viel trainieren dafür.
Also geht das eine Art wie um Choreografie noch?
Jawohl, schlussendlich gibt es eine Choreografie. Wir tun eben für den Werfer, ist wichtig, dass man Techniken macht, Wurftechniken, aber für den Hund, damit er auch noch ein bisschen mehr Freude hat daran, macht man noch Tricks. Und der Trick ist einfach, indem er sich auf den Boden rollt oder er tut durch die Beine durchlaufen oder er muss über den Körper springen vom Chef und so weiter. Das sind so die Tricks, die man dann lernt.
Das klingt ein bisschen nach Zirkus. Wo wird das vorgeführt? Wo wird das betrieben, die Sportart?
Das ist einfach auf einer Matte kann man das betreiben. Da muss man nicht unbedingt in einen Verein oder was weiß ich. Das kann man auch im Garten machen. Das kann im Prinzip jeder machen, der einen spielfreudigen Hund hat.
Spielfreudiger Hund, sagt ihr, heisst das, das kann ja auch alle Rassen, das spielt keine Rolle.
Spielt absolut keine Rolle. Es ist nicht unbedingt gut für grosse Hunde, wenn sie hoch springen. Aber dann kann man ja den Frisbee auch anders schmeissen. Aber die kleinen Hunde, zum Beispiel Jack Russell oder in dieser Art, die machen das wahnsinnig gerne.
Ja, aber die ganz Kleinen, da ist ja der Frisbee grösser als der Hund.
Das nehmen die. Es geht noch kleinere Frisbee zum Anlehren, aber sie machen es auch mit diesen grossen Frisbee.
Also sind das die spezielle Frisbee?
Jawohl.
Was ist denn daran speziell?
Das ist erstens mal Grösse spielt eine Rolle. Und dann, die sind jetzt ziemlich weich, die sind bissfest. Nicht, da kann man mehrmals machen, aber es gibt dann die richtigen Frisbee, die dann nicht bissfest sind. Und es ist einfach besser für den Hund, für das Gebiss und so weiter.
Gibt's da kann man eben drum herumkätschen.
Ja. Nein, eben, man sollte nicht. Man sollte eben nicht.
Aber mir denkt jetzt, eure Hündin May, die hier parat ist, die ist schon langsam ungeduldig und will uns etwas sagen. Ihr habt vorher angesprochen, wie funktionieren die verschiedenen Würfe? Ihr habt ja eine Kollegin mitgebracht. Das ist Noemi Schindler, sie ist 18 und hat Jaggy mitgebracht, der Jagger. Oder wie sage ich dem Hund?
Shaggy,
genau. Ist das. Shaggy ist auch parat, für etwas vorzuführen.
Der Shaggy ist immer parat.
Machen wir das jetzt zusammen oder was sehen wir
jetzt? Wir zeigen jetzt einfach die Wurftechniken, die es gibt. Oder? Also, wir können nicht alle zeigen, nein, es gibt dann noch Varianten.
Sonst zwei, drei Müschterli.
Sprengt dann das Ding. Also, der einfachste ist dann der Backhand. So.
Das ist das, was wir können, wenn wir Frisbee gespielt haben, früher als Kind, oder?
Und dann haben wir die Vorhand, das ist dann so.
Das ist nachher einfach von dieser Seite geschossen, direkt.
Dann gibt es den Overhand Drift Flip, das ist so.
Da musst du dich schon ziemlich drehen, aber das ist jetzt also wirklich nicht eine so wahnsinnig sportliche Anforderung als Herrchen. Kollision, nein. Ja.
Das seht jetzt natürlich, das sind jetzt auf die Grundwürfe und dann kann man dazu die Tricks machen, oder? Zum Beispiel, jetzt muss ich weg vom Mikrofon, sonst wird es gefährlich.
Also gut, dann tue ich das schnell kommentieren. Also Tricks.
Das ist jetzt ein Flip. Vom Hund, das ist
ein... Also letztlich geht es aber schon darum, dass der da immer auffällt. Der kumpelt jetzt einfach sehr in die Höhe. Der tut ihn aufschießen und der Hund kumpelt in die Höhe.
Es zählt nur, wenn der Hund auch den Frisbee fängt.
Vielleicht schnell bei dir, Noemi. 18, du bist auf die Sportart gekommen, wie?
Durch das Agility. Also damals meine Trainerin hat das gemacht und haben mir dann gesagt, willst du nicht einmal probieren? Ich habe das probiert und mein Hund hat von Anfang an eine riesen Freude gehabt.
Und du hoffentlich auch dran. Ja. Fordert das auch? Kommst du auch eben ins Küchen?
Ja.
Wenn? Sicher.
Ja, wenn man halt dann an einem Wettkampf ist und den ganzen Platz muss brauchen eigentlich, kommt man dann schon recht ins Schwitzen, weil der Platz ist ja eigentlich riesig und dann
Jetzt gibt es die zweite Hunde-Frisbee-Meisterschaft in der Schweiz am 23. August, also das Wochenende, in der Rita-Lage zu Baustu. Willst du da auch mitmachen?
Ja, ich werde auch dabei sein.
Aber wie tut man da trainieren jetzt auf den Tag?
Also ich trainiere einfach für mich oder mit der Elsbeth. Wir trainieren sicher Würfe ohne Hund und dann auch eine Kür mit dem Hund, die über mich drüber und alles.
Du mit dem Jackie hier mal ein bisschen spielen und trainieren. Sagen mir aber zuerst noch schnell, Frau Bächler, wie tut man denn nachher so einen Wettkampf durchführen? Auf was kommt es da drauf an? Wie werden da Punkte verteilt?
Ja, die Wertung ist ja wichtig. Also das ist ja eine Fun-Sportart. Das ist noch nie so verbreitet in der Schweiz wie an der Europameisterschaft. Da wird anders gewertet als bei uns. Wir haben jetzt einfach ein Reglement angepasst an die Schweiz, das Können, das wir hier haben. Und wir können wirklich nur Kühe zeigen mit diesen Grundwürfen und dann eben vor allem, was wichtig ist für den Werfer. Er muss mindestens 4 Wurftechniken können zeigen in verschiedenen Varianten. Es gibt dann noch über den Körper, rückwärts schmeißen und was weiß ich, oder?
Das ist das, was jetzt gerade Noemi mit dem Jackie vorführen. Also schnell das Bein aufhauen und dann gumpen darüber. Das geht alles in einer unheimlichen Geschwindigkeit.
Also die Kühe ist 2 Minuten lang.
Und die Hälfte findet in der Luft statt?
Ja, beim Hund schon.
Und ist das ein enger Kreis, der sich hier in Baustu trifft?
Ja, wir sind, also das letzte Jahr waren wir 18 Teilnehmer an diesem Wettkampf und dieses Jahr sind wir schon über 30. Also es hat sich jetzt, das Ziel ist eigentlich erreicht, von wo wir das eingeführt haben, sind wir noch ganz wenig gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, ob es überhaupt so einige gibt, die hier Frisbee spielen. Und das Ziel ist einfach gewesen, Treffen machen, Seminar machen, Wettkämpfe machen und das ist eigentlich jetzt erreicht. Und jetzt ist sogar ein wiederholter Wettkampf, also mehr können wir jetzt eigentlich gar nicht erwarten. Und eben an diesem Wettkampf, Sie haben gefragt, was hier noch gefragt ist, vor allem eben verschiedene Wurftechniken, dann sich bewegen auf dem Platz, also dass man den Platz ausnutzt, und das ist 40 Meter auf 30 ungefähr, oder? Und dann die Tricks, die man dann auch noch macht, und dann die Overs, zeigen mal einen Over.
Ja, gut. Wir können natürlich mit dir noch ein bisschen weiterspielen, aber ja, ich möchte jetzt noch schnell noch jemand anderes mit ins Gespräch involvieren. Also Hunde-Frisbee ist ja eine Randsportart, die nicht viele können. Das ist ja so. Wie stehen eigentlich dort die Chancen, dass diese Sportart ein bisschen bekannter werden könnte? Anders gefragt, was braucht es für einen grossen Durchbruch? Dazu möchte ich den Matthias Baumberger befragen. Er ist Verbandsberater bei Swiss Olympic. Herr Baumberger, wo stehen die Chancen, dass so eine Sportart wie Hunde-Frisbee könnte bekannt werden?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, es ist halt wichtig, dass Medien auf so eine Sportart aufmerksam werden und er soll wie überall im Markt Angebot und Nachfrage bestimmen, dann er, ob eine Sportart einen Durchbruch schafft oder nicht.
Also, aber Hunde gibt es ja eigentlich viele, oder? Also Hundebesitzer auch, die rausgehen mit den Hunden, oder Blausch haben ja ihren Tieren. Also es ist offenbar nicht ganz so einfach.
Nein, es ist nicht einfach. Es ist halt auch eine riesige Konkurrenz in der Schweizer Sportlandschaft. Wir haben natürlich 82 Verbände, die Swiss Olympic angeschlossen sind. Und jeder will natürlich das Stück vom Schweizer Kuchen, vom Medienkuchen und auch in der Wirtschaft natürlich irgendeinen Erfolg haben. Und dann, wenn man da den Durchbruch schafft, wenn man es also schafft, dass man eine interessante Sportart kann kreieren, die, ja, vielleicht steht die Chance ja gut, wenn es wirklich so viel Hunde gibt.
Frau Bächler, kommt gerade glänzige Augen, aber das wollt ihr eben auch, gell?
Ja, also ich glaube, das Frisbee ist noch ein bisschen zu früh, Stock-Frisbee. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist Agility. Das ist so ein breiter Sport bei uns in der Schweiz, wo also wirklich technisch und als athletisch viel abverlangt.
Wir werden im Verlauf der Sendung immer wieder mal schnell auf Matthias Baumberger zurückkommen und fragen, was man denn hier machen könnte, um gewisse Sportarten auch zu fördern, um bekannter zu machen. Der Matthias Baumberger betreut bei Swiss Olympic alle Wintersportarten und ist stellvertretender Delegationsleiter für die Olympischen Winterspiele von Vancouver in 2010. Ihn konfrontieren wir als nächstes mit einer Sportart, die auf Schnee abgeht, also Skisportart eigentlich, allgemein bekannt ist und jetzt ein Verein ist, im Sommer eben auf Gras durchgeführt wird. In wenigen Augenblicken mehr dazu.
Cafard, pour un ami qui broie du noir, pour une romance, pour changer d'air, ou faire sa vie en solitaire pour aller plus loin que son destin. Comme un prophète, un bohémien, tout en sachant au fond de soi que se quitter est un combat. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Se séparer de ce qu'on aime? Un au revoir sur un quai de gare, et chaque fois la même peine. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Et s'éloigner de ce qu'on aime? L'amour s'envole, nos cœurs s'affolent, il est trop tard pour dire qu'on s'aime. C'est la même peine. Quelque chose qu'on n'a jamais dit, pour des racines qu'on a perdues, pour des histoires qu'on n'a pas crues, pour se retrouver et s'embrasser, pour un rendez-vous qu'on a caché, tout en sachant au fond de soi que se quitter est un combat. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Se séparer de ce qu'on est? Sur un quai de gare, et chaque fois la même peine. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Et s'éloigner de ce qu'on aime? L'amour s'envole, nos cœurs s'affolent, il est trop tard pour dire qu'on s'aime. Chaque fois la même peine. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Et s'éloigner de ce qu'on aime? L'amour s'envole, nos cœurs s'affolent, il est trop tard pour dire qu'on s'aime. Pourquoi partir? Pourquoi souffrir? Se séparer de ce qu'on aime? Un au revoir sur un quai de gare, et chaque fois la même. La même peine.
DRSS Treffpunkt heute am Morgen mit lauter Randsportarten. Wir befinden uns hier auf einem kleinen Mädchen unmittelbar vor dem Radiostudio. Und da wird Hundefrisbee gespielt, Hunde kumpen über die Schultern, über von den Herrchen und Frauchen. Und es ist faszinierend, in welcher Geschwindigkeit das da alles hier abgeht. Jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem. Matthias Baumberger, Verbandspilot bei Swiss Olympic. Skirennsport ist ja in unseren Breitengrad sehr, sehr populär. Wir alle sind ja irgendwie angefressen vom Skifahren. Was haltet ihr von Grasski?
Ja, Grasski ist auch eine Form vom Skifahren. Und Grasski ist Mitglied bei Swiss Ski. Und durch das ja, ist es natürlich eine Sportart, die in der Schweiz auch betrieben wird. Eine Insidersportart, sagen wir denen.
Eine Insidersportart. Die weltbesten Grasskifahrer haben sich letztes Wochenende in ihrer Insidersportart gemessen. Weder Publikum noch Sponsoren reissen sich aber um einen solchen Anlass. Wenn die Grasskifahrer zu einem Weltcuprennen antreten, bleiben sie vorwiegend unter sich. Grasskifahren ist in der Schweiz eine absolute Randsportart. Warum die Sportler trotzdem toll finden und wie sie damit umgehen, dass sie wenig Beachtung bekommen. Diese Frage ist meine Kollegin Miriam Eisner nachgegangen. Sie ist am Weltcup von den Grasskifahrer zu Marbach-Egg im Entlebuch dabei gewesen.
Es ist ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Kein Wölkli am stahlblauen Himmel. Im Entlebuch stehen Gärten voll Blumen. In kurzen Hosen macht sich das Wandervolk auf den Weg. Aber hoch oben, über den Entlebucher Höger, auf fast 1500 Meter auf dem Marbach-Egg, da spazieren Leute in voller Skimontur, mit Anzug, Helm und Stöck über die grünen Alpen und machen sich parat für ein Rennen.
Wunderschöne äußere Bedingungen und ein tadellos präparierter Rennhang für den heutigen Riesenslalom, organisiert vom Grasski-Club Escholzwatt Marbach. In ungefähr 10 Minuten wird das Rennen eröffnet werden.
Der Weltcup der Grasskifahrer ist angesagt. Ein Skirennen nicht auf einer eisigen Piste, sondern auf einer super präparierten Alpweide. 50 Fahrerinnen und Fahrer kämpfen um einen Podestplatz. Sie kommen aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich, Tschechien, aus der Slowakei, Italien. Und dabei ist auch ein Rennfahrer von weit her.
Benamo خدا سیدی یاسر سیل هستم عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران 10 سال است که چمن بازی میکنم و 7 سال عضو تیم ملی هستم
His name is Said Said Yasser is from
Der Said Said Yasser ist Alpinskifahrer im Iran und er trainiere auf der Grasski für den Winter übersetzt sein Trainer Haji
for the line for winter
Der Haji selber ist 10 Jahre lang im iranischen Skiteam an der Spitze gefahren In seiner Heimat sei er sehr berühmt.
I was Iranian ski national team before. Yeah, in Iran they do maybe about 100 people for grass skiing, but Iranian people like.
Etwa 100 Grasskifahrer gäbe es im Iran und es gäbe ein riesiges Publikum für den Sport.
And, there are coming many people.
Die Rennen werden im Fernsehen live übertragen, ganz anders als hier in der Schweiz.
Live on TV every year, yes. It's different because here there are not many people for visit the race. Nothing. Yes.
Und tatsächlich, bei uns können Grasskifahrer von so viel Aufmerksamkeit nur träumen. Darum erstaunt es auch nicht, dass es immer weniger Fahrer gibt.
Es sind vielleicht jetzt noch 20 Aktive, die in der Schweiz fahren und eigentlich viel mehr nicht mehr. Aber es hat ein paar sehr gute Athleten, die absolut mit der Weltspitze mithalten mögen.
Erzählt Peter Portmann. Er ist ein alter Hase im Grasskisport. Seit den Anfängen in den 60er Jahren ist er dabei und trainiert heute die Fahrer vom Grasskiclub Escholz-Matt Marbach, der Club, der das Weltcuprennen organisiert und in der Schweiz am meisten Fahrer stellt. Ursprünglich ist Grasski als Sommertrainingsmethode für Alpinfahrer entstanden. Unterdessen ist es aber eine eigene Sportart. Auf dem Marbach-Heck ist das Schweizer Team mit einer Frau und 6 Männern dabei. Einer von ihnen ist der 20-jährige Mirko Hüppi von Gommiswald, St. Gallen. Er hat wie die meisten Fahrer den Sport durch seinen Vater gelernt. Der Mirko Hüppi startet das Jahr noch das letzte Mal als Junior. Da gehört er zu den Besten. Außerhalb der Grasskiszene kann er mit seinen Erfolgen aber kaum punkten. Weder Medien noch Sponsoren interessieren sich gross für diesen Sport und auch Geld verdienen kann man mit Grasski keins. Gerade mal 2'500 Franken ist die gesamte Preisgeldsumme für das Weltcuprennen und dieser Betrag wird aufgeteilt auf 15 Leute.
Ja, man kann nicht davon leben, das stimmt. Mir geht es in erster Linie nicht ums Geld, mir geht es um den Fun. Und, in dieser Sportart habe ich einfach wirklich Spass und es gefällt mir.
Wie die anderen Schweizer Fahrer arbeiten, Mirko Hüppi darum neben seinem Training zu 100%. Auch sein Rennkollege Stefan Portmann, der Sohn von Peter Portmann, fährt nicht wegen grossen Ruhm.
Der Reiz ist, ja, ich kann ziemlich billig in der ganzen Welt umreisen. Ich kann an den Wettkämpfen mein Können zeigen. Ich werde eigentlich auch nicht unbedingt sehr berühmt werden. Das sei mir gar nichts. Ich mache das auch für mich.
Die Stimmung unter den Fahrern sei darum auch viel kollegialer, erzählt die 23-jährige Annalena Büdenbender. Sie startet für Deutschland, lebt und trainiert aber in der Schweiz und muss häufig erklären, was sie genau macht.
Also die meisten Leute wissen erstmal gar nicht, was es überhaupt ist. Und dann kann man einfach als Erklärung sagen, es ist schon fast gleich wie im Winter zu Skifahren. Die Technik ist ziemlich ähnlich, aber man fährt einfach auf dem Gras und nicht auf dem Schnee. Man kann nicht rutschen und man hat einfach keine Kante, die man kann einsetzen kann und einfach stoppen. Beim Grasskifahren muss man entweder abschwingen oder, was halt auch schon mal passiert ist, dass man umgeht. Und von dem her ist es schon ein bisschen schwieriger wie im Winter zu fahren, weil es braucht einfach schon extrem gute Technik und man sieht gerade da oben auf dem Marbach-Eck, dass es viele Wellen in der Piste hat und da braucht es schon extrem viel Kraft und Technik, um runterzukommen.
Auf dem Marbach-Eck machen sich jetzt die Fahrerinnen und Fahrer startbereit. Die Ski, die sie montieren, sind etwa einen Meter lange Geräte und lassen sich mit normalen Ski nicht vergleichen, sagt der Rennsekretär Peter Portmann.
Das ist so ein richtiges Rennmodell mit Traupen, wo man hier drehen, dann gibt es so ein Geräusch. Es ist so wie ein Panzer, kann man sich vorstellen, oder ein Trax, der auf einer Schiene nachher die Elemente laufen.
Und auch wenn es draussen 30 Grad heiß ist, Grasski fährt man nicht in lockerem Tenue.
Die haben Trenndress an wie im Winter und haben die Skischuhe an und der Helm und die Händchen, eigentlich volle Winterausrüstung.
Im Entlebuch ist der Winter weit weg. Schnee sieht man nur am Horizont, auf den Gipfel von Mönch, Eiger und Schreckhorn, hinter den gefurchten Flanken von der Schrattenflur und den steilen Hängen vom Hogant. Auf der Alp ist mit 23 roten und blauen Toren der Riesenslalom ausgesteckt. 500 Meter lang, mit 19 Richtungsänderungen, über eine Höhendifferenz von 120 Meter.
Das Rennen wird eröffnet von der Italienerin Ilaria Sommervilla, Start Nummer 1. E adesso è partita. Die Italienerin ist unterwegs. Sie wird jetzt eine Richtzeit setzen, die Ilaria Sommervilla aus Italien.
Mit bis zu 100 Stundenkilometer rasen die 50 Fahrerinnen und Fahrer jetzt über die Pisten ab.
Ah, jetzt kommt die Österreicherin, die Schüttlinger-Lach, die dreifache Weltmeisterin bei den Junioren-Weltmeisterschaften.
Und gerade mal 150 Zuschauerinnen und Zuschauer führen sie an. Das ist nicht viel, aber wegen dem machen sie Sport trotzdem gern, sagt Stefan Portmann, der auf dem Marbachegg als bester Schweizer überzeugt hat.
Ich habe eigentlich keinen Komplex mit dem, ich kann gut mit dem umgehen. Ja. Ja, klar muss ich ein bisschen spinnen, aber welche Sportler spinnen ja schon nicht, oder?
Ja, und ein bisschen spinnen ist eh gut im Leben. Es macht es lebenswerter, wie die Gras-Skisportler hier beweisen. Matthias Bamberger, Verbandsberater bei Swiss Olympic. Was für Chancen, denkt ihr, hat Gras-Ski, dass es in Zukunft doch noch könnte eine breitere Öffentlichkeit erreichen, auch hier bei unseren Breitengraden?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht ganz einfach für so Sportarten, weil die Konkurrenz ist einfach riesig und die Chance von jeder Sportart könnte sein, dass sie vielleicht mit anderen zusammenspannen, dass sie vielleicht durch das eine bessere Wirkung haben.
Also mit dem Ski-Alpin zusammenspannen, oder?
Ja, vielleicht nicht unbedingt mit Ski-Alpin. Es können natürlich andere Sportarten sein, wo man sich einfach vielleicht zusammen tut, für Meisterschaften durchzuführen, dass man größere Wirkung hat in der Öffentlichkeit. Es ist halt schon wichtig, dass man eine grosse Basis bilden kann und dann auf der dann aufbauen.
Aber Ski verrückt sind wir ja eine ganze Nation.
Ja, aber eben auf Schnee.
Wahrscheinlich haben wir zu viel Schnee das ganze Jahr.
Das kann sein, ja. Vielleicht führt es ja im Iran noch so Erfolg.
Und ja, dort wird es halt im Fernsehen übertragen.
Ja, genau. Und bei uns ist halt einfach schon, der Winterskisport ist halt das, was zieht. Und dort hat man halt die Stars, die vielleicht noch fehlen, oder noch nicht so bekannt sind. Im Grasski ist halt das noch nicht so in der Öffentlichkeit. Das ist halt schon, wie ich auch gesagt habe, einfach so eine Insider-Sportart. No.
Gibt es eigentlich Randsportarten, die es zu absoluten Top-Sportarten geschafft haben? Wir sind auf der Suche nach Erfolgsgeschichten über den langen Weg von der Randsportart bis zur olympischen Disziplin. Mehr dazu gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Got together, everything looks easy to me. It's wonderful. And the moment I saw you, you truly made an impact on me. It was wonderful. Right in that crowd, ooh, my heart was pumping, beating out loud. I like it when you come around, you make me feel so very good. I like it when I leave the ground just by walking in your neighborhood. I like it when your body answers, baby, do you wanna dance? To be with you is all I have. Ever since we got together, my life has got a different view. Really beautiful. And when it comes down to it, the world's a better planet once you have been found.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1, heute mit den unterschiedlichsten Randsportarten, die wir euch vorstellen. Wir sind bereits abgetaucht in die Welt vom Hundefrisbee und vom Grasski. Disziplinen, die weit weg sind von einer Top-Sportart, die alle können. Matthias Bamberger, Verbandsberater bei Swiss Olympic. Was für Top-Sportarten sind denn gleich ursprünglich mal eigentlich so Randsportarten gewesen, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen?
Ja, da könnte man sicher sagen, dass Beachvolleyball mal so etwas war, Snowboard sicher, auch Triathlon hat mal so angefangen und die haben dann den Durchbruch geschafft. Ja.
Und wenn wir dort noch ein bisschen näher darauf fokussieren, wie haben sie den Durchbruch geschafft, wie ist es passiert, dass das plötzlich so bekannt worden ist und alle Faszination gefunden haben daran?
Ja, es ist auch schon halt so gewesen, dass die Sportarten attraktiv sind, sicher mal einmal. Sie durch viele Leute durchgeführt worden. Sie sind auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen sexy sicher für Medien und Wirtschaft und sind auch olympisch geworden durch das. Vielleicht auch. Vielleicht
und was macht es denn aus, dass eine Sportart, ich brauche jetzt das Wort, auch sexy ist für die Wirtschaft?
Ja, sie muss natürlich gut, sie muss einfach, denke ich, auch Stars haben. Sie muss sicher attraktive Wettkampfelemente beinhalten, die man verkaufen kann, wo man sofort rauskommt. Sie muss natürlich auch durch relativ viele durchgeführt werden. Also viele wollen die Sportart auch selber probieren, wollen hier schauen, was sie eigentlich genau könnte. Ich denke, das sind schon wichtige Faktoren.
Also es braucht auch eine Art Sport-Lifestyle dazu?
Das ist sicher bei den Sportarten so, ja.
Und wie kann so ein Sport-Lifestyle kreiert werden? Was denken Sie? Ist das einfach vor allem ein Marketing-Produkt letztlich dort?
Es hat sicher etwas mit dem zu tun, ja. Das denke ich schon. Ja, ja, ja.
Und eben die Medien müssen aufspringen und davon berichten und tolle Bilder schiessen und so weiter.
Das tut es natürlich extrem vereinfachen, das ist ganz klar. Ja.
Wenn wir die aktuelle Situation anschauen, was ist da in der Pipeline? Welche Sportarten, denkt ihr, stehen kurz vor einem solchen Durchbruch?
Vor einem solchen Durchbruch ist es noch schwierig zu sagen. Es sind sicher Sportarten, die jetzt neu im olympischen Programm sind, wie zum Beispiel Skicross. Ob sie den Durchbruch schaffen, wie das Snowboard auch geschafft hat, das ist schwierig zu sagen. Das wird sich dann zeigen. Aber sicher, Olympia hilft extrem dazu.
Aber eben, das wollen ja alle machen. Wie wird man denn das eigentlich?
Das ist sehr schwierig. Also, das ist eine olympische Disziplin zu werden, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr einfach. Wenn man denkt, dass auch Golf und Rugby jetzt sich darum tun, olympisch zu werden, das ist wirklich sehr schwierig, weil einfach, das Feld ist einfach schon voll im Sommer und im Winter wäre es noch ein bisschen einfacher.
Denke ich. Aber die können jetzt gar nicht recht beschreiben, was es denn alles braucht, oder wie?
Es ist schwierig zu sagen, oder? Schlussendlich entscheidet nicht das Internationale Olympische Komitee auf einen Antrag vom Internationalen Verband, ob eine Sportart olympisch wird oder nicht. Aber welche, was dann schlussendlich den Durchbruch schafft, das ist schwierig.
Also es braucht vielleicht eben noch eine Portion Beziehung.
Ja, ganz bestimmt. Das haben wir sicher gesehen bei Taekwondo, dass das eine Sportart ist, die durch den internationalen Präsidenten, der im IOC war, natürlich ist es einfacher gewesen. Aber wir dürfen etwas auch nicht vergessen. Wir schauen immer die Sportlandschaft Schweiz an und es gibt natürlich Sportarten also weltweit, die in der Schweiz vielleicht nicht so bekannt sind, aber weltweit wird es eben Taekwondo beispielsweise, wo natürlich einen riesen Bekanntheitsgrad haben, wo extrem viele Athleten und Menschen das machen auf der Welt, aber vielleicht bei uns einfach nicht so bekannt sind.
Wenn Sie gerade mal schnell nachfragen, wie es eigentlich aussieht beim Hundefrisbee, wird das anders wo prominenter abgefeiert?
Ja, vor allem in Amerika und in Deutschland. Da hat sie ja der Europameister 2008 und die Vize-Weltmeisterin Sabine Bruns, die tun das natürlich vermarkten in Deutschland mit Vorführungen und eben mit Seminaren und so, die verdienen auch schon.
Also da also ein gutes Beispiel, was dir jetzt gerade gesagt hat, Herr Bamberger, dass es da eben verschiedene Fokus gibt oder in den verschiedenen Ländern. Die nächste Sportart, die uns hier in der Sendung vorgestellt wird, ist eine, die die meisten von uns können. Also eine bekannte, populäre Randsportart, würde ich jetzt mal sagen. Es geht darum, Bau im Loch zu versenken, so wie im Golf, nur eben Mini-Golf. Wir alle haben es schon mal gespielt, kaum aber jemand wettkampfmässig. Mein nächster Gast ist als Mini-Golf-Kämpfer äußerst erfolgreich. Er hat mehrere Schweizer Meistertitel und einen Mannschafts-Weltmeistertitel. Mehr über Mini-Golf auf höchstem Level gerade anschliessend.
cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere.
DRS1 Treffpunkt, so schönes Wetter, wir sind heute voraus mit dem Treffpunkt auf dem Wiesali und mittelbar vor dem Radiostudio reden wir über Randsportarten. Wir lernen hier bekannte und unbekannte Disziplinen kennen. Zu den bekannteren gehört sicher Minigolf. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal Minigolf gespielt. Mein nächster Gast hier auf dem Vorplatz vom Radiostudio ist einer, der auf höchstem Level Minigolflet. Dreimal Einzelschweizer Meister, achtmal Team Schweizer Meister, einmal Mannschaftsweltmeister. Das nur ein paar wenige Titel, die er schon gewonnen hat. Er ist 44, von Beruf Servicemonteur. Herzlich willkommen, Dani Bütiger. Guten Tag.
Hallo und grüß dich miteinander.
Ihr seid hier in voller Ausrüstung gekommen. Kurze Hosen, lässiges T-Shirt, natürlich der Schläger dabei und ein ganzes keckes Täschchen mit einem Tüchlein drin. Und ich nehme an, du hast noch andere Sachen. Sagt zuerst mal, wie seid ihr überhaupt aufs Minigolf gekommen?
Ja, wir haben ja eine der schönsten Anlagen in der Schweiz, ist ja in Neuendorf. Und da in der Schwellzeit ist man etwa mal ein bisschen spielen. Mit Volksturnieren angefangen. Mit dem, wenn wir Freude bekommen, hat angefangen langsam mit einem Ball kaufen. Und so ist man dann dazugekommen zum Minigolf.
Ist Minigolf einfach eine kleinere Variante als Golf?
Dem kann man sicher so sagen, ja.
Und wie tut man sich hier bereit machen für einen Wettkampf? Ist das, was dir jetzt anhält, die Ausrüstung für einen Wettkampf?
Gut, einerseits haben wir heute heißes Wetter, also glaube ich, die meisten Leute laufen heute mit kurzen Hosen und T-Shirt rum. Und klar, im Wettkampf hat man ein sportliches Töni an, im Sommer kurzhosen T-Shirt. Wenn es kalt ist, einfach halt Trainer. Wenn es regnet, Regensachen. So das eigentlich alle machen.
Beim Golfen haben Sie hier aber ganz viele verschiedene Schläge. Ihr habt jetzt nur einen dabei. Habt ihr jetzt nur ein Müsterli genommen oder habt ihr hier auch noch irgendwie 50 verschiedene?
Nein. Das ist vielleicht ein grosser Unterschied zum Grossgolf. Im Minigolf können wir eigentlich zwei Schläger. Der eine Schläger braucht man normal für die Bahnen. Dann hat man noch einen zweiten Schläger, den man für einen Weitschlag braucht. Und das reicht eigentlich schon noch.
Aber bei den Bauern wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Wie viele Bauern habt ihr daheim?
Ja, das sind ca. 1500 Bauern.
1500? Und das ist nicht, weil das ständig im Zeug rumschiessen und nicht mehr findet, sondern weil jedes wieder seine eigenen Zwecke hat.
Das ist richtig so. Die Bauern kaufen wir ja nicht alle miteinander. Da kauft man einfach noch dies noch. Dann kommen wieder neue Sachen auf den Markt. Dann kauft man das wieder. Und jeder Spieler hat natürlich einfach seinen harten Kern, den er immer wieder einsetzt, zum Teil etwas Neues probiert. Ja.
Ihr habt die Minigolfanlage von Neuendorf angesprochen im Kanton Solothurn. Was macht eine gute Minigolfanlage aus?
Ja, ich denke, die Umgebung ist sehr wichtig. Also ist die Bahn noch ineinander innen, hat man viel Platz ringsum. Wie sieht das ganze Umfeld aus?
Sind die eigentlich genormt, die Anlagen?
Ja, die sind genormt. Also in Neuendorf haben wir eine 100% Betonbahn. Dann gibt es noch das Gleiche in 80%iger Ausführung. Dann haben wir die Eternitbahnen und nicht zuletzt noch die Pfälzbahnen.
Und ist das international verbreitet, das Minigolfen, oder ist das jetzt etwas typisch Schweizerisch?
Nein, das ist international verbreitet. Und wir können ja auch die Weltmeisterschaften. Da hat es immer mehr Länder, die mitmachen. Momentan sind ja gerade die Asiaten, die sehr stark im Kommen sind. Nebst den Ostblockländern, die schon längere Jahre dabei sind.
So wie ihr es erzählt habt, seid ihr mehr oder weniger per Zufall auf diese Sportart gekommen. Wie schnell kann man hier auf einem guten Level spielen?
Ja, wenn das eigentlich auch nur der Fall ist, ist man auch im Minigolf ist man schnell auf einem guten Niveau. Aber bis man nachher wirklich an die Spitze vorkommt, braucht es sehr viel. Und der Clou ist ja, dass man nicht eine gute Runde spielen kann, sondern das über 3-4 Tage kann an den Tag legen kann.
Wie intensiv trainiert man für so Wettkämpfe?
Ich denke, das ist sicher unterschiedlich. Also ich hatte zu Spitzenzeiten bin ich sicher 3-mal auf dem Platz gesehen, während der Wochentage. Und nachher ist Samstag, Sonntag Wettkampf dazugekommen.
Was bedeutet euch denn diese Sportart, das Minigolfen?
Ja, in der Zwischenzeit, wenn man natürlich alles gewonnen hat, bedeutet es einem sehr viel. Es gibt einem Befriedigung und Freude natürlich, die sehr viel ausmacht.
Ich habe noch gesagt, ihr seid sogar nach Deutschland spielen, oder? Für ein deutsches Team. Wie kommt das?
Ja, wir haben, das war im 96, haben wir eine Anfrage von einem deutschen Verein, der Brütsch und ich. Wir sind mal einmal zusammengekommen, haben das ausgehandelt. Und uns ist aufgezeigt worden, wie das eigentlich kann funktionieren kann. Und wir haben dann sofort an Ort und Stelle einen Vertrag unterschrieben und sind dann rund 3,5 Jahre bei dem deutschen Verein gewesen.
Hat es dann auch ein bisschen Geld gegeben?
Geld hat es gar keins gegeben. Wir haben einfach die Umtriebe in Deck gesehen. Wir haben die Spesen gehabt, die bezahlt waren. Das ist schon schön gewesen, eigentlich.
Eben, Randsportart. Genau, ja. In diesem Bereich. Vielen herzlichen Dank, Dani Bütiker. Matthias Bamberger. Also, einer ist mehr. Es muss einfach Spass machen. Aber, viel rauszuholen ist nicht dabei. Ist doch das Minigolf eigentlich so bekannt und beliebt. Allerseits, bei Jung und Alt.
Ja, aber das Wichtige ist eben, dass es Spass macht. Doch mal in erster Linie. Und dann ist immer die Frage, was will man eigentlich mit Sport, oder? Für die einen ist halt Sport einfach Freizeitbetätigung, sich sportlich einfach fit zu halten noch, und die anderen wollen einen Schritt weiter in Richtung Spitzensport. Das ist immer die Frage, was will der Einzelne?
Und während wir uns jetzt hier über Minigolf unterhalten haben, ist hier jemand eingetroffen, der wie ein Außerirdischer daherkommt. Also nicht jetzt von seinem Wesen her, aber so, wegen dem, was er hier an den Füßen hat. Er trägt eine Art so Federn, Stölzen an den Füßen. Tobias Sommer, was ist das genau?
Aerojump ist ein Fun-Sportgerät, wo man Outdoor brauchen kann und einfach sehr viel Spass macht.
Ihr seid natürlich jetzt etwa 3 Köpfe höher als ich. Wie gefährlich ist das? Sieht irgendwie schwindelerregend aus?
Ja, also wenn man nicht Höhenangst hat, ist es absolut kein Problem. Es sind ja nur 40 cm Unterschied vom Boden. Gefährlich ist es eigentlich nicht. Es ist eine Konzentrationssache.
Aerojump, Demonstration, ein Versuch vielleicht auch meinerseits, gerade nach den 10 Nachrichten hier auf DRS1.
The dark and low, the street, to the bright side of the road.
DRS1 Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Die Schweizer Meisterschaften stehen vor der Tür und kaum jemand weiss es. In der vergangenen Treffpunktstunde haben wir bereits die Transportart Hundepreis vorgestellt, die nächstes Wochenende Schweizer Meisterschaft durchführt. Jetzt geht's, das ist das, was hier klopft, um Aerojump, wo das Wochenende auch der Schweizer Meister ausfindig machen will. Was aber ist Aerojump? Der Tobias Sommer, der ist auf diesen Federn stolzen und wird uns das erklären, wird womöglich mir das auch noch schnell einführen, wie das geht. Demonstration in wenigen Augenblicken in unserer Treffpunktsendung über Randsportarten.
Calcio alla città, senza stress, problemi e mal di testa. Se guardiamo i mai però, son sicuro non si va. Ogni volta rimandiamo una gran festa. Pensa a un'isola senza nuvole e pensiamo un po' più a noi. Mediterraneo. Notti strenate dal mare. Se mi ami sempre di più, chiudo gli occhi e ci sei solo tu. Mediterraneo, c'è una stella che si specchia sul mare. Se mi ami sempre di più, quella stella per me cade giù. No, non dirmi no, scommettiamo che si può. Questa volta voglio fare proprio a modo mio. Il biglietto non ce l'ho, ma il posto già lo so. Tanto lo so che vieni dove dico io. Voglio un'isola senza nuvole per restare da soli noi. Mediterraneo, pazze notti complici con il mare. Se mi ami sempre di più, dai fammi toccare il blu. Mediterraneo, canti e fuochi e balli in riva al mare. Se mi ami sempre di più, sul mio seno ci sei solo.
Ja, live vom Parkplatz vom Radiostudio Zürich, Treffpunkt auf DRS1, eine Sendung über Randsportarten. Und jetzt bin ich leicht an einer Überforderung, weil ich hier an der Wange gehe und habe jetzt hier die Aerojump-Federn an den Füßen und sollte jetzt den ersten Schritt machen. Ja. Tobias Sommer, was muss ich machen jetzt?
Mir die Hand geben und führen. Also, einfach laufen, als Fußgänger.
Das ist jetzt fast wie tanzen.
Das ist fast wie tanzen.
Also ich meine, das mit dem Hang geben. Ja. Also ein Tango.
Genau. Also man kann sicher auch tanzen neben dem Spörtli hier drauf. Man kann alles machen wie den Turnschuhen auf dem Aerojump. Und Nach 5 Minuten könntest du auch hier, Daniel, problemlos rumlaufen.
Ja, also jetzt könnte man nicht von problemlos reden, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier das Gleichgewicht kann haben kann. Lass mich mal los jetzt.
Hüppe. Du müsstest dich immer bewegen, aber ich merke, du stehst schon sehr zentral auf dem Gerät. Und das ist die Voraussetzung, damit man das Gerät überhaupt beherrschen kann.
Du bist ja jetzt vorher hier rumgekumpelt, wie wahnsinnig. Du hättest können Töpfe vom Baum oben abholen, eigentlich so hoch auf mögen. Wie ist das? Wie lange geht das, bis man das kann?
10 Minuten.
Wenn ich jetzt 10 Minuten auf diesen Stelzen bin und du würdest mich stützen, dann kann ich das auch.
Dann kannst du bestimmt rumlaufen und ein bisschen jumpen. In 1,5 Stunden Training kannst du eigentlich alle Elemente. Und dann geht es eigentlich in die Verfeinerung rein.
Es lachen sich alle wahnsinnig, wenn sie da mir zuschauen, weil ich sehr verkrampft natürlich jetzt bin. Aber das ist normal.
Das ist ganz normal. Aber ich würde die jetzt sehr gerne trainieren, weil ich sehe, du hast es im Blut.
Ja, komm jetzt! Das wäre jetzt der Beste, wenn ich das gerade im Blut hätte. Aber grundsätzlich, jetzt habe ich gehört, dass man mit solchen Federn an den Beinen auch joggen kann.
Ja, wir tun joggen als Fitnessersatz. Und durch das haben wir keine Schläge auf den Rücken und auf die Knie. Und das ist sehr gesund, natürlich.
Und wie sieht das aus? Also, ist das jetzt etwas, wo auch ältere Leute können? Also, ich meine, vielleicht bin ich schon ein bisschen zu alt.
Ja, nein, wir haben, die Jüngsten sind vielleicht um 12, 13 und die Ältesten um die 60.
Weißt du, jetzt, um einfach ein kleines ruhigeres Gespräch können zu führen über Aerojump, tue ich mich hier mal an der Parkour festheben. Das ist vielleicht irgendwie besser. So, jetzt habe ich gleich auch gerade einen Schweißausbruch. Es ist noch anstrengend, aber mit diesen Dingen zu joggen, oder?
Ja, das ist so. In rund 12 bis 15 Minuten braucht man gleich viele Kalorien wie eine Stunde Joggen laut der Sporthochschule in Klagenfurt.
Wie verbreitet ist Aerojump?
Es ist im Anfangsstadium. Ich würde sagen, die ersten Extremsportler haben sie mal gekauft und die Interessierten, die einfach wegkommen, vielleicht vom Inline oder einfach neue Fun-Sportarten ausüben. Weil Aerojump macht immer Spass.
Und es sind gar nicht so schwere Gefährte. Also wenn ich jetzt zugeschaut habe, wie du das gemacht hast, dann dachte ich, ja, das ist also schon noch ein Rechtsteil, das man hier anhat. Aber so schwer sind sie nicht. Das ist Leichtbau.
Ja, ist etwa 3,8 Kilo. Aber mit den Glasfaserfedern, wo wir die Energie aufladen, wenn wir richtig reinstehen, dann tut sich das wieder entspannen und es jagt uns in die Luft raus.
Und welche Muskeln werden da speziell gefordert? Oder das Gleichgewichtsorgan, oder?
Das Gleichgewichtsorgan, und sonst könnte ich nicht sagen, welcher Muskel speziell. Sicher die Oberschenkel, aber laut der Hochschule in Klagenfurt haben wir auch hier Muskeltraining von 90%.
Sind das jetzt spezielle Sportler, die mit solchen Dingen an den Füssen trainieren? Oder ist das wirklich eine Sportart für sich, Aerojump?
Wir haben viele, die Alternativtraining machen, aufgrund, damit sie ihre Gelenke schonen können. Sei es im Eishockey, Skisprung, Nationalmannschaft trainieren, Snowboarder. Also ist eigentlich in den Profiteams verbreitet. Wir haben auch Volleyballteams, die einfach etwas anderes machen. Aber auch da haben wir die, die nie Sport machen. Und das finde ich, ja, das macht Spass. Ich gehe nie mehr in ein Fitnessstudio, weil es einfach draussen jederzeit anwendbar ist.
Und man muss einfach eine Ausrüstung anlegen mit Knieschoner, die du mir jetzt auch angelegt hast, Handgelenkschoner und alles, so wie Inlineskate eigentlich.
Genau, richtig, wie beim Inline. Weil es könnte ja immer noch sein, dass man müde wird, dass man Konzentration verliert und dann wird man stürcheln.
Also eben, das mit dem Gleichgewicht ist also schon noch anspruchsvoll. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich dann mal ein bisschen gewohnt ist, da drauf zu laufen, dass das einfacher geht als jetzt in meiner Situation, wo ich gerade vor 2 Minuten drauf bin, das erste Mal im Leben, oder? Aber wie gefährlich ist es gleich? Also Unfallgefahr?
Ich gehe nicht mehr um als normaler Turnschuh-Fußgänger. Also für mich ist es nicht gefährlich. Wenn ich lange drauf bin, merke ich nicht mal mehr, dass ich drauf stehe. Es ist ein Einswerden mit dem Gerät. Es ist eine Konzentrationssache. Und wenn man das hat, das Gleichgewichtsorgan, das tut man eigentlich auch trainieren und dann ist das spielend leicht.
Tobias, mir geht es auch so. Ich merke gar nicht mehr, was ich die anhabe, wenn ich hier jetzt noch Parkour in den Händen habe, um mich drauf zu stützen. Ihr habt das Wochenende in Dornach bei Basel Schweizer Meisterschaft. Wie geht das da zu und her dort?
Ja, Hier haben wir einen 2-Kilometer Lauf, der sehr anstrengend wird sein, weil es auf und ab geht. Und bei diesen Temperaturen wird es sowieso noch viel härter werden, wenn wir vielleicht 25-30 Grad haben.
Und da muss man nicht unbedingt auf Asphalt unterwegs sein. Das geht also auch über Stock und Stein.
Also unsere Strecke ist jetzt nur auf Asphalt, aber wir könnten ja auf trockenem Rasen joggen oder auf Feldwegen.
Aber über Steine und so geht das schlecht, oder?
Es geht sehr gut zum Joggen, ja. Aber für einen 100-Meter-Sprint nicht.
Und jetzt eine Schweizer Meisterschaft, das tönt ja immer nach ganz gross. Wie sieht ihr das aus? Also sind das ein paar wenige, so wenn wir das beim Hundefrisbee mitbekommen haben?
Ich denke schon, es sind ein paar wenige in diesem Jahr sowieso, weil alles sehr spontan ist. Eigentlich ist Blanks im 2010 wieder eine Schweizer Meisterschaft zu haben. In Grech haben wir letztes Jahr eine sehr gute Meisterschaft gehabt mit rund 50 Athleten, aber in diesem Jahr wird es ein kleines Feld sein.
Ich bin gespannt, ob Aerojump auch mal so einen Run gibt, wie zum Beispiel Inlineskate, oder? Könnte nämlich sein, weil es sieht also heiß aus, muss man sagen. Was gibt es für Reaktionen, wenn die hier unterwegs sind mit den Federn an den Füßen?
Ja, also sie mögen vom Staunen gar nicht mehr aufhören. Ja. Sie schauen einfach zu und sagen, springen mal, spring, Jump, kann ich auch mal ausprobieren.
Tobias Sommer, jetzt müssen wir einfach dann noch schnell helfen, wenn ich hier wieder oben runterkomme. Wie geht das?
Jetzt lösen wir einfach eine Feder, einen Aero-Jump, und dann ziehen wir ganz normal abziehen, am Boden stehen und den zweiten Jumper lösen.
Und dann bin ich nachher wieder einen halben Meter tiefer oder einfach wieder geerdet, oder wie soll ich so sagen. Herr Bamberger, was denkt ihr? Ihr habt Inlineskate angesprochen. Das hat das Potenzial, das Aero-Jump für eine richtige Lifestyle-Sportart, oder?
Das kann ich auch nicht beurteilen, das wird sich zeigen. Zuerst würde ich aber sagen, Dani Feuler, das sieht unglaublich dynamisch aus auf den Aero-Jumpers. Ich freue mich natürlich schon, wenn du den auch im Kundenfreisbein probierst.
Jetzt gebe ich folgende Aufgabe. Also Herr Bamberger vom Swiss Olympic, jetzt solche komische Sprüche machen. Jetzt würde ich das selber mal anlegen, das Gewehr, und dann würde ich nachher schauen, wie das drin sieht. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist mal fragen, in unserem Publikum, führt ihr auch irgendwelche Randsportarten durch? Seid ihr irgendwie in einer Randsportart daheim, wo ihr findet, ja, da müssten wir jetzt auch noch darüber berichten. Dann könnt ihr uns jetzt gerne schnell anrufen. Nehmt mich wunder, was für Disziplinen ihr da uns vorzustellen habt. Telefonnummern ab sofort offen. 0848 37 77 33. Wir suchen Leute, die Randsportart ausüben, die wir jetzt noch nicht davon geredet haben heute Morgen. Bin gespannt.
DRS1-Treffpunkt über Randsportarten. Je exotischer, desto lieber. Wir sind auf der Suche nach solchen Sportarten, die erst auf wenig Leute können und ausüben. Am Telefon jetzt der Walter Frenner. Guten Tag, Herr Frenner.
Ja, das ist Walter Frenner.
Guten Morgen. Was ist das für ein Sport, den ihr uns vorstellen
wollt? Also, mein Sport ist eigentlich auch mein Beruf. Ich bin Hufschmied und da gibt es Hufschmiedemeisterschaften.
Was heisst das? Wie geht das?
Ja, da muss man im Prinzip eine Aufgabe kommt man über. Ein Hufeisen schmieden, Spezialität, eventuell einen Stollen oder so. Und da muss man einfach in einer gewissen Zeit, muss man das Hufeisen fertigstellen. Meistens sind es zwei.
Ja.
Und dann wird nachher geschaut, wer ist schöner und besser und genauer.
Wie seid ihr auf die Sportart gekommen?
Ja, eben, das ist mein Beruf. Ich bin Hufschmied.
Also das ist ja durch den Beruf die Leidenschaft, die ihr habt. Ja. Und dann nachher ist das zu einem Sport geworden. Gibt es denn da jetzt auch so Veranstaltungen in der Schweiz? Oder wie sieht das aus?
Also im Mai war die Schweizer Meisterschaft gewesen, an der BEA. Bin ich Zweiter geworden. Und dann durfte ich auf Calgary an die Weltmeisterschaft.
Wie intensiv trainiert man da, für dass man auf ein Serviks-Level kommt? Herr Frenner.
Ja, man braucht eine gewisse, wie soll ich sagen, das Augenmäß und Technik. Und wie gesagt, das ist auch mein Beruf. Man muss eigentlich im Beruf schon selber immer einen kontrollieren und sagen, halt!
Also, das sind sportlich unterwegs in eurem Beruf?
Nein, nicht sportlich. Einfach, ich tue meinen Beruf ausüben und mache das eigentlich als Hobby neben dir. Aber ich sage, es ist ein Sport, weil es ist relativ streng.
Würdet ihr euch wünschen, dass die Sportart auch mal bekannt wird?
Ja, das wäre natürlich schön, ja. Weil, ja, ich sage einfach, es ist ein härter Sport. Also man kämpft da nicht gerade um Leben und Tod, aber man muss also schaffen wie wahnsinnig. Und, ja.
Aber es macht Spass.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die Hauptsache. Weiterhin viel Spass und viel Erfolg in eurer Sportart. Merci vielmals, Herr Frenner. Matthias Baumberger, Verbandsberater bei Swiss Olympic. Es fällt schon auf, alle Sportarten, sie sind noch so exotisch, wie die wir jetzt hier gehört haben, möchten eigentlich eins, nämlich bekannt werden. Das ist ein Grundbedürfnis, oder?
Ja, durch das gibt es ja Medien und jetzt werden sie ja heute gerade bekannt. Das ist also,
heute schnell für einen kleinen Moment den Bekanntheitsgrad ein bisschen zu steigern. Jetzt habe ich den Gerhard Schranz am Telefon. Herr Schranz?
Ja.
Guten Tag, Wahl. Was habt ihr uns für eine Sportart vorzustellen, die ihr betreibt und wir vielleicht nicht können?
Das ist Skiken. Ich weiß nicht,
habt ihr
schon dran gehabt?
Nein. Können wir nicht skiken?
Skiken, ja. Das ist. Ich würde schon lachen.
Ja, es tönt ein bisschen komisch.
Das ist ein bisschen etwas wie Inline. Mhm. Man hat aber nur zwei Rädchen, die sind gepumpt, sind 16 cm Durchmesser.
Ja.
Man kann nicht Kurven fahren in dem Sinn, sondern man muss umsteigen, eben genau wie beim Skaten beim Langlauf.
Aha.
Das ist im Prinzip ein gutes Training für ein Langläufchen im Winter. Kann man es im Sommer machen.
Also die trainieren für den Winter im Sommer?
Ja.
Aha. Und wie seid ihr darauf gekommen? Das ist jetzt etwas, was nicht so bekannt ist. Ich kann es nicht.
Ja, ich habe das einfach mal per Zufall, ich weiß nicht mehr, im Internet gesehen oder
ja. Habt ihr jetzt von dem Aerojump auch mitbekommen, den wir vorher vorgestellt haben? Ich denke, das wäre auch noch etwas für euch.
Ja, das könnte noch sein.
Gleichgewichtssinn muss man schon ein bisschen haben, ausgeprägt und so, aber sonst fängt es also schon. Also es sieht auch toll aus. Ist das für euch noch wichtig, wie der Lifestyle ist von einer, so einer Sportart, für ein bisschen aufzufallen zum Beispiel?
Nein, ich brauche nicht aufzufallen, nein. Ich hätte nur gerne, ich hätte noch einen Trainingspartner oder zwei. Es wäre ein bisschen interessanter als gegen allein.
Wo seid ihr denn daheim?
Spiez.
Ja. Der Gerhard Schranz von Spiez sucht einen Trainingspartner. Wer weiß, vielleicht finden wir den.
Ja.
Also das ist etwas, wo nicht Weltmeisterschaften und Schweizer Meisterschaften stattfinden, oder? Im Moment.
Ich glaube, es gibt auch Leute, die gemessen werden, aber das geht mir geht es natürlich nicht um das. Mir geht es um das Training und die Post, um die Stossen. Wir haben nicht nur die Heerstrasse, wir können über den Feldweg und da wollen wir das Gras ab. Das ist eigentlich das Interessante daran.
Vielen Dank für euch das Telefon, Herr Schranz. Viel Spass weiterhin. Danke. Und habt Sorge. Ade. Für die nächste Disziplin, die wir euch vorstellen, haben wir eine Weltmeisterin eingeladen. Sie ist vierfache Weltmeisterin im Footbag. Was das ist? Auf jeden Fall eine Sportart, die enorm viel Talent, Konzentration und Kreativität fordert. Mehr dazu gerade anschliessend hier am Treffpunkt auf dem Eis.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree.
Je viens de ce pays où les yeux sont profonds. Entre fleurs et fusils, on y trouve un frisson. On y trouve un frisson. Je suis de ce pays qui a mal tout dedans. Mais tu sais, si on vit, c'est pour passer le temps, c'est pour passer le temps. On peut toujours rêver, on peut toujours pleurer, ça ne changera rien. On peut toujours rêver, on peut toujours pleurer, ça ne changera rien. Ici, tout va si bien. Je suis un bout de vie, planté là en plein cœur. Je passe mes jours ici, je passe mes jours ici. Si je suis fou du vent, si j'en suis amoureux, c'est qu'il souffle sur l'instant. Tu sais, c'est vous.
faut toujours pleurer, ça ne changera rien. On peut toujours rêver, on peut toujours pleurer, ça ne changera rien. Tout va si bien. Euskal seme, mendi alde, zure seme. Euskal seme, itxas alde, zure seme. On peut toujours rêver, on peut toujours pleurer, ça ne changera rien, si tu vas si bien. Ton pays, à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il?
Der ist eins mit dem Treffpunkt.
Live vom Parkplatz vom Radiostudio Zürich, das ist der Treffpunkt auf DRS1. Wir haben rausgezügelt, nicht nur wegen dem schönen Wetter, sondern auch wegen all den Randsportarten, die wir heute Morgen vorstellen. Aerojump haben wir vorher vorgestellt, wo mit der Matthias Bamberger so angezündet hat, weil ich so verkrampft auf den Federn war. Jetzt steht er selber drauf, er kommt aber auch die Handunterstützung über vom Tobias Sommer. Er bekommt allerdings zwei Hänge, muss ich sagen. Das ist wohltuend. Ich habe nur einen Hang bekommen, weil die andere braucht aber das Mikrofon. Und
das Feeling ist wirklich sehr gut, aber mach schnell, bevor ich gehe.
Gut, weil so einfach ist es nicht im ersten Moment.
Nein, es ist wirklich nicht einfach. Das Gleichgewicht braucht, ja.
Danke, danke, dass ihr das gesagt habt. Jetzt komme ich zu etwas ganz anderem. Und übrigens könnt ihr auch Fotos und Video anschauen bei uns im Internet auf drs1.ch unter Treffpunkt. Könnt ihr auch schauen, was wir heute Morgen für Hunde-Frisbee gemacht haben. Seid Fotos drauf und auch ein Filmchen von der Frau, die ich euch jetzt vorstellen darf. Meine nächste Gesprächspartnerin ist vierfache Weltmeisterin in ihrem Fach und ihr Fach nennt sich Foodbag. Herzlich willkommen, Tina Eberlin, Studentin, 19. Tina, wie erklärst du Foodbag jemandem, der das noch nie gehört hat, wie die meisten wahrscheinlich?
Ja, also Foodbag ist eine Sportart mit einem kleinen Hacky-Sack. Die meisten kennen es unter Hacky-Sack. Aber es ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Die Sportart heisst Foodbag und man versucht einfach mit diesem Foodbag möglichst schwierige Tricks zu machen.
Also ein Bauli, auf Deutsch gesagt.
Kann man so sagen, ja.
Und da drin hat es was? Die sind so plumpig, wenn ich sie jetzt so anschaue.
Genau, die sind so aus Kunstleder und drin hat es Stahlkügel, aber sie sind nicht prall gefüllt, sie sind relativ weich, plumpig, wie du das nennst.
Und sie sind relativ klein, also sie haben jetzt hier bei dir in der Hand gut Platz, man kann die so in die Hand bauen drücken.
Ja, also es gibt schon verschiedene Grössen, aber so gross sind sie nicht.
Aber jetzt spielt man nicht mit den Hängen mit diesen Bauern, sondern mit den Füßen.
Jawohl, man versucht die immer aufzufangen. Und eigentlich, wenn man es gut kann, kann man es nicht nur auffangen, sondern immer noch rundherum gehen oder über den Kopf oder um 360 Grad drüllen und so Tricks machen.
Und die ganze Choreografie?
Genau, an einem Turnier führt man eine Choreografie vor, eine Kür, zwei Minuten mit Musik.
Vierfache Weltmeisterin bist du genau in diesem Fach. Mit 13 bist du aber erst dazugekommen. Wie ist das gegangen?
Ja, ich war in einem Sportferienlager und musste zwei Kürze auswählen. Ich hatte auch keine Ahnung, was Foodbag ist, aber es hat noch interessant getönt. Und dann habe ich dort den Kurs besucht und gemerkt, was alles möglich ist mit diesem kleinen Bölleli. Dann habe ich es angefangen zu üben.
Das muss dich aber ganz gehörig reingenommen haben, die Faszination, oder? Dass du es nachher innerhalb von so wenigen Jahren zur Weltmeisterin hast geschafft.
Ja, schon. Also ich habe am Anfang wirklich viel geübt. Aber eben, es macht auch einfach Spass, man will weiter üben.
Ist das etwas, was man ganz für sich allein macht?
Nein, eigentlich macht man es selten allein. Auch wenn man es vielleicht an einem Turnier allein vorführt, trainieren und spielen, tut man immer in einem Kreis mit anderen Spielern.
Verein oder wie?
Ja, in Zürich gibt es einen Club, den Foodbag Club Zürich. Ja.
Wie haben die reagiert, als da plötzlich ein junges Mädchen gekommen ist und der ein gutes Talent hatte?
Ja, ich war recht viel jünger als die meisten. Aber sie haben Freude und mir schön alle Sachen gezeigt. Und jetzt inzwischen bin ich...
Ja. Schauen sie auf, oder? Nehme ich jetzt mal an. Die Footbag, die Bauern, die du jetzt in den Hang hast, tust du mit den Schuhen auf? Sind das auch spezielle Schuhe?
Also ich habe jetzt spezielle Schuhe. Es geht eigentlich mit allen. Einfach, es gibt so ein paar Finessen, die jetzt mit diesen Schuhen besser gehen.
Und was für Tricks, die du jetzt angesprochen hast, gibt es da? Sind das... Kann man da drum nichts vorstellen?
Also es gibt etwa 30'000 verschiedene Tricks. Es gibt sehr viele Variationen. Der einfachste zum Beispiel ist einfach aufschiessen, einmal rundherum und wieder fangen.
Können wir schnell anschauen. Das ist jetzt etwas, was wir schnell testen wollen. Ja, also einmal rundherum, das heisst um den Fuß herum und immer wieder auf. Das ist eine unglaubliche Konzentrationsgeschichte. Jetzt hat sie noch schnell zweimal drumherum in eine aufschiessen. Ist vor allem eine Konzentrationsangelegenheit?
Ja, Konzentration, aber auch Koordination. Und mit der Zeit dann auch Ausdauer und Kraft. Also es braucht ein bisschen von allem.
Das geht dann schon noch an die Muskeln, oder?
Ja, es ist ein bisschen wie Seiligumpe, einfach noch mit Footbag-Tricks dazu.
Seit wann gibt es eigentlich diese Sportart? Weißt du da so ein bisschen Geschichtliches?
Ja, also es haben schon Urvölker haben Footbag gespielt, nicht in der Form, wie wir es heute spielen, aber Inkas und Mayas haben auch schon so einen runden Ball gehabt, den sie jongliert haben. Aber so die moderne Form ist eigentlich in den 70er Jahren in Amerika erfunden worden.
Aber es geht ja da so ein bisschen um einen Urspieltrieb vom Menschen.
Ja, kann man so sagen. Es ist sehr kreativ und es macht einfach Spass.
Und so zum Trainieren, wie viel muss man da trainieren, als man auf Weltmeisterniveau kommt?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die es schnell lernen, es gibt Leute, die länger haben, aber grundsätzlich kann man schon sagen, man muss sehr viel trainieren, weil es sind ungewohnte Bewegungen und es braucht schon sehr viel Übung.
Und wer jetzt mal einmal bei uns auf drs1.ch oder Treffpunkt schaut, wie das aussieht in einem Wettkampf, wenn Tina auftreten, der staunt, mit was für Präzision alles zusammen auch mit der Musik geht, oder?
Ja, eben, das ist eine Art Choreografie und die Jury tut dann auch zwei Sachen bewerten, einerseits Technik und andererseits Artistik. Und Technik ist klar, wie schwierig sind Tricks, Artistik ist, wie es zu der Musik passt.
Vier Weltmeistertitel, Tina, was bringen dir die?
Ja, Respekt unter den Footbag-Spielern, aber sonst, also man verdient kein Geld mit dem. Es ist natürlich schön, ich habe jetzt ein paar Pokale daheim, aber...
wie verbreitet ist das überhaupt, die Sportart auf der Welt?
Es ist schwierig zu sagen, weil es gibt sehr wenig Sponsoren. Also die Spieler müssen immer alles selber zahlen. Und zum Beispiel an der Weltmeisterschaft kommen einfach die, die sich es auch leisten können. Aber es gibt inzwischen eigentlich fast überall auf der Welt gibt's Clubs und es breitet sich immer mehr aus.
Und wenn ihr euch trefft, was ist das für eine Atmosphäre, wenn ihr zusammen trainieren?
Ja, das ist sehr locker. Das ist nicht wie bei anderen Sportarten, wo es einen Trainer hat, der rumkommandiert. Das ist so, alle können von allen lernen und es ist überhaupt eigentlich eine sehr freundliche Sportart. Auch an Turnier gab es auch, nicht nur wegen dem Turnier, sondern wegen der Atmosphäre. Es ist ein bisschen wie eine grosse Footbag-Familie.
Aber die Atmosphäre, da bist du dann als Tina mal vor allen anderen und du hast etwas vorführen, die anderen schauen zu und dann kommt der Nächste oder machen hier alle miteinander in der Gruppe die Übungen oder Tricks?
Also jetzt im Training macht man einfach einen Kreis, spielt mit einem Footbag und wenn er runtergeht, gibt man ihn weiter. So funktioniert das.
Was für Unterstützung würdest du dir wünschen?
Ja, also, es gibt zum Beispiel andere Länder, wo der Staat die Spieler finanziert, so wenigstens an die Weltmeisterschaften. Eigentlich ist es schon gut, dass es noch nicht so viele Sponsoren gibt, dass der Sport noch nicht so sponsorabhängig ist, aber ein bisschen Unterstützung auch von der Schweiz könnte nicht schaden.
Müsstest du nicht immer dein Kässchen blöndern?
Ja, genau.
Vielen herzlichen Dank, Tina Eberli, vierfache Weltmeisterin im Footbag. Und da wer irgendwie Gelegenheit hat, unbedingt schnell schauen, wie das aussieht, drs1.ch unter Treffpunkt. Die Anwesenden haben natürlich jetzt auch Gelegenheit, sich auch untereinander, unter diesen Randsportarten ein bisschen auszutauschen. Möchte ich dann noch wissen, wie es jetzt hier ums Gleichgewicht von Matthias Bamberger steht. Er hat sich immer ähnlich wie ich vorher an der Parkour hier im Radiostudio Parkplatz. Mehr dazu gerade nachher.
She knows I'm there and heaven. just know that.
DRSIS-Treffpunkt, ein richtiges Zusammentreffen heute von verschiedensten Randsportarten. Aerojump, Grasski, Minigolf, Hunde, Frisbee, Footbag, alles Disziplinen, die wir uns heute den Vormittag angeschaut haben, die wir vorgestellt haben bekommen, zum Teil von Schweizer Meister, Weltmeister. Immer wieder hat auch der Matthias Bamberger von Swiss Olympic die Randsportarten aus olympischer und kommerzieller Sicht angeschaut. Vorher hat er sich auch mit Aerojump versucht und ihm ist es dann wirklich auch gelungen, ein paar, ich würde schon fast sagen, übermütige Sprünge zu machen. Wie ist es dazu gekommen, dass er da jetzt hat können loslassen und die das Gleichgewicht gefunden hat?
Ja, ein bisschen Sport machen ist schon.
Ist das Rezept?
Ja, ich glaube schon. So ein bisschen gewisse Affinität zum Sport sollte man schon haben, ja.
Wobei, es braucht ja immer auch ein bisschen eine Überwindung, wenn man etwas Neues davon machen.
Ich glaube, das ist im Sport allgemein ein bisschen so. Also, es gibt ja verschiedene Sportarten, wo man sich einfach mal überwinden muss und probieren und gehen.
Und wie wichtig ist der Ehrgeiz?
Ja, der ist immer da bei den Sportlern.
Der ist jetzt auch da, wenn dir da das Bäueli, wie schwer ist so ein Bäueli, Tina?
Zwischen 30 und 80 Gramm.
Also man darf also durchaus Bäueli sagen, oder? Also zwischen 30 und 60 Gramm. Footbag probiert jetzt der Matthias Bamberger gerade noch zu machen und zweimal aufgeschossen und zweimal gefangen, ist schon ein gutes Resultat.
Wenn es so wäre, fangen sie einig.
Ja gut, okay, da habe ich es jetzt gerade gesehen, also gratulieren. Das ist etwas, das einfach aussieht, aber eben nicht so einfach zu machen ist. Gibt es da viele Leute, die einfach machen, man kann probieren, weil es so locker aussieht und nachher dran ist.
Ja, das gibt es sehr oft. Vor allem so Fußballer finden, oh, das kann ich auch. Und dann probieren sie, oh, es geht gar nicht. Und dann gehen sie schnell wieder auf.
Ah, gerade Fußballer, die man ja eigentlich müsste weinen, die können mit Bau gut umgehen. Und erst noch mit grösseren und schwereren, aber mit dem kleinen scheitern sie.
Ja, dann müssen sie einfach präziser sein und das ist dann meistens das Problem.
Erika Bächler ist mit der Videokamera unterwegs und tut filmen und hat vorher auch Footbag probiert. Wie erfolgreich?
Ja, ein bisschen komisch. Also, es ist also recht schwierig. Also, ich muss sagen, das Gleichgewicht und vor allem das Beobachten auf dem kleinen Bälle, dass das auch wieder auf den Schuh zurückgeht, ist also schon speziell.
Aber Frau Bächler, die sind ja auch ehrgeizig, oder? Also, beim Hundefrisbee.
Ja, ich bin allem ehrgeizig, das muss ich zugeben. Das heisst, ich bin nicht in dem Sinne ehrgeizig, ich mache einfach gerne Sport. Ich habe früher schon immer Sport getrieben und mir macht einfach alles Spass, was mit Bewegung zu tun hat.
Und jetzt tut eure Kollegin, die Noemi Schindler, die heute Morgen auch Hundefrisbee mit euch vordemonstriert hat, erste Gehversuche machen auf Aerojump. Wie sieht es aus?
Ja, ein bisschen wackelig. Also so sie hat einen netten Kerl, den sie festhalten kann. Ich glaube, ich würde länger so wackelig rumlaufen.
Aber ich gehe gerade schnell zu der Noemi, wie es für dich jetzt ist, das Gefühl, vom Tobias hier geführt zu werden. Notabene auch an beiden Hängen.
Ja, das Gefühl ist gut, aber unter meinen Beinen fühlt es sich ein bisschen gummig an.
Eine gummige Angelegenheit. Und wenn jetzt einmal stillstehst auf diesen Federnstelzen, eine Art, wie sieht es mit dem Gleichgewicht aus?
Ja, das ist eigentlich recht gut.
Wenn ich es loslasse, ich habe hinten. Es geht um. Also so einfach halt nicht. Footbag hast du noch probiert?
Tobias? Jawohl.
Und?
Die erste Übung mit dem Bauli runterfallen auf den Fuss und fassen, das ist gut gegangen. Und das Bein noch um das Bauli herum schwingen, da müssen wir schon noch ein bisschen üben.
Ehrgeizig genug, das zu machen?
Wieso nicht?
Ehrlich?
Ja.
Stundenlang üben, das ist etwas, was man bei Aerojumpion nicht braucht.
Richtig, das ist viel schneller, weil das haben wir wirklich im Blut, weil jeder Mensch kann laufen.
Eh, voilà. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spass. Haben Sorge beim Spörteln. Wenn man das zusammenfassend jetzt kann sagen, ein Fakt mal wieder etwas Neues auszuprobieren, die Treffpunkt-Sendung über Randsportarten hat uns sicher die ein oder andere Anregung mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank allen, die dabei waren und all die, die gerade eine Meisterschaft vor sich haben. Viel Erfolg und vor allem, das ist wichtig. Viel Spass!
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.